Levitikus 11 bis 15 heute Morgen. Bitte schlag das in euren Bibeln mit mir auf, das wäre mir eine Hilfe. Einen etwas größeren Abschnitt, daher Vorwarnung, eine etwas größere Einleitung. Die Kapitel 11 bis 15 befassen sich unter anderem mit wiederkäuenden Tieren, Hautkrankheiten, schimmligen Häusen, Geburten, Menstruation und nächtlichen Samenergüssen. Worte, die ich nicht in diesem Haus eigentlich mir je vorstellen könnte, dass ich sie sagen würde. Und bei so vielen verschiedenen Themen, vielleicht denkst du, so etwas brauche ich doch nicht lesen. Danke sehr. Und auch diese Kapitel lehren uns, dass Gott möchte, dass du und ich seinen Charakter widerspiegeln. Dass in uns sein Selbst, seine Schönheit gesehen wird. Dass seine Güte aus uns ausstrahlt. Kapitel 11, Vers 45. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und was du von diesem Wort da hältst, hängt eigentlich von deinem Gottesbild ab. Wenn du irgendwo tief im Inneren befürchtest oder gar verdächtigst, dass Gott nicht gut ist, dass irgendwo in Gott doch eine dunkle Seite versteckt ist, egoistisch, grausam, nicht vertrauenswürdig, dann wirst du nur mit sehr großem Widerwillen an Heiligkeit dich rannähen. Nur mit sehr großer Widerwilligkeit daran nippen und immer in der Angst und Befürchtung, dass Heiligkeit einen etwas bitteren Geschmack hat, wie irgendein furchtbares Medikament. Komm, trink mal, es tut dir gut. Nein! Jesus Christus offenbart uns aber einen besseren Gott als den, den wir uns vorstellen. Jesus Christus offenbart uns diesen absolut heiligen, vollkommenen Gott. Und was sehen wir in dem Herrn Jesus Christus? Wahrheit und Güte. Durch sein ganzes Leben hindurch, bis hin zum Kreuz. So dass egal in welche Situation Jesus kommt, er nur Liebe und Güte und Wahrheit und Gerechtigkeit ausstrahlt. Selbst wenn es ihm das Leben kostet. Und in Jesus Christus sehen wir die volle Ausstrahlung, das vollkommene Ebenbild unseres heiligen Gottes. Also bedeutet, seid heilig, denn ich bin heilig, nichts anderes als seid wie Jesus. Ich will dein Leben, sagt Gott, so verwandeln, dass es mehr und mehr gemeinsam hat, bis es letztendlich deckungsgleich wird mit dem Leben des besten Mannes, der je gelebt hat, des besten Menschen, der je gelebt hat. Ein heiliges Leben. Und das bedeutet dann für uns, wenn du Jesus kennst, wenn du ihm vertraust heute Morgen, dein Leben ist nicht irgendeine Ansammlung von zufälligen Ereignissen. Es ist auch nicht die Ansammlung von gescheiterten Lebensversuchen oder irgendwelche persönlichen Hochleistungen. Du bist die Leinwand, auf der Gott seine Heiligkeit ausstrahlt. Das gilt für uns als individuelle Christen, das gilt für euch als Gemeinde. Ihr seid die Leinwand, der Leinwand, auf den Gott seine Heiligkeit ausstrahlt. Und auf einmal, wenn man das im Blick bekommt, dann gewinnt das ganze Leben an Bedeutung und Würde, nicht wahr? So häufig kommt uns irgendwelche Momente oder Tage oder Zeiten im Leben als klein und sinnlos. Man fragt sich, wozu das? Was ist der Sinn davon? Wozu gibt es Dienstagmorgen überhaupt? Und auch jeden Morgen und jede Mahlzeit und jede Nachricht und jede Begegnung und jeder Moment ist ein Moment, in dem Gott seine Heiligkeit in dir und durch dich ausstrahlt, wenn du in Jesus bist. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und für uns, die wir in Jesus sind, Heiligkeit ist denn unsere Identität geworden durch Gottes Geschenk. Es ist unser neuer Lebensstil geworden. Es ist unsere Zukunft geworden. Weil Gott uns aus unserer Sünde genommen hat und uns mit Jesus vereint hat und uns in seinem Sohn bekleidet hat, sodass das, was Jesus gehört, uns geschenkt worden ist. Und das bedeutet im levitischen Begriffe nicht bloß, dass wir in Jesus reingewaschen worden sind, das stimmt, aber wir sind in Jesus heilig geworden. Kolosser 3, Vers 12, Paulus schreibt zu den Christen dort und nennt sie Gottes geliebte, heilige Leute. Dein wahres Ich ist ein heiliges Ich. Und Jesu Heiligkeit, die dir geschenkt worden ist, zugerechnet worden ist, in dir verwandelt wird, Jesu Heiligkeit beschreibt dich besser als deine Sünde. Jesu Heiligkeit beschreibt dich besser als deine Sünde. Und weil Gott uns diese Identität in Christus geschenkt hat, ruft er uns dazu auf, seid heilig. Und das ist immer sein Ruf gewesen. Das war auch sein Ruf für sein Volk damals im Alten Testament. Seid heilig, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und je mehr man das versteht, desto mehr nimmt dir die Gemeinde den Atem weg, nicht wahr? Die große Überraschung, wenn man zu einer Gemeinde gehört und sich langsam Stück für Stück kennenlernt, die große Überraschung ist nicht, dass wir sündigen. Das ist eigentlich meistens ziemlich berechenbar und öde. Die große Überraschung ist, dass man anfängt, Gottes Heiligkeit in den Menschen zu sehen, die neben dir sitzen und vor dir sitzen und hinter dir sitzen. Wenn jemand dir dieses Wochenende etwas Gutes tut und dient, das ist nicht irgendeine wishy-washy, oberflächliche Freundlichkeit, die du gerade erlebst. Das ist ein Stück von der Heiligkeit Gottes, was durch diese Person zu dir ausstrahlt. Was für ein Privileg, Gott zu kennen und zu seiner Gemeinde zu gehören. Das war die lange Einleitung. Heiligkeit ist das Thema und Levitikus 1 bis 15 nimmt uns dahin. Zuerst betrachten wir Gottes Plan für Heiligkeit. Diese grandiose Folie offenbart all meine Kunstkräfte und Designfähigkeiten. Ich bin hochbegabt. Ich habe es nur versteckt. Diese Folie soll ein bisschen wie ein Dreieck aussehen, mit Levitikus an der Spitze. Ja, okay, das ist genug mit den Kommentaren eurerseits. Levitikus ist der Höhepunkt von den ersten fünf Büchern Mose, der Kern dessen, was Gott in dieser Welt tut. Und es ist aufgebaut, etwas wie eine russische Puppe, wenn ihr die kennt, so Puppe in Puppe in Puppe und so. Es fängt an mit Themen rund um die Stiftshütte, am Anfang und am Ende. Und dann als nächstes folgen Abschnitte über Priester und Heiligkeit. Und dann als nächstes folgen Abschnitte über das Volk und Heiligkeit. Und wieder der Berg Everest gipfelt Kapitel 16 da in der Mitte. Diese Kapitel sind also keine willkürlichen Regeln. Sie sind die Lösung eines Problems. Erinnert euch an gestern Morgen, Nadab und Abihu, durch ihre Sünde und ihren Tod, haben Gottes Haus verunreinigt. Und die werden nochmal in Kapitel 16, Vers 1 namentlich erwähnt, sodass wir verstehen sollen, von Kapitel 11 bis Kapitel 16 geht es um die Lösung des Problems der Verunreinigung von Gottes Hauses. Und Mose hat sein Buch hier sehr sorgfältig zusammengestellt. Kapitel 11 befasst sich mit unvermeidbarer Unreinheit und dann 12 mit 15 mit unvermeidbarer Unreinheit. Kapitel 12 und Kapitel 15 befassen sich mit Unreinheit durch den Verlust von Körperflüssigkeiten und dann 13 und 14 mit Unreinheit durch Hautkrankheiten. Und es ist nicht nur, dass es eine grobe Überstruktur gibt, jedes Kapitel ist auch sehr detailliert strukturiert, zum Beispiel Kapitel 15. Verse 1 bis 2 Einleitung, 31 bis 33 Schluss und dann Verse 2 bis 15 abnormale Genitalausflüsse bei Männern und dann Verse 25 bis 30 abnormale Genitalausflüsse bei Frauen. Und dann in der Mitte, Verse 16 bis 18, normale Ausflüsse bei Männern und Verse 19 bis 24, normale Ausflüsse bei Frauen. Und wenn ihr eine Predigt zu den Versen hören wollt, müsst ihr mich ein anderes Mal einladen. Dieses Kapitel sind also kein Chaosfest. Das sind keine wild hingeschmissene Regeln. Die Struktur offenbart etwas über den Gott, der diese Worte spricht. Gott ist nicht verwirrt, Gott ist nicht ratlos, Gott ist nicht von unserer Sünde überfordert. Gott sieht dein Leben nicht an und denkt, meine Güte, wie in aller Welt soll ich diese Person in Christi Ebenbild verwandeln? Gabriel, hilf mir schnell. Gott hat einen Plan für Heiligkeit. Gott weiß, was er tut. Gott weiß, wie er sein Volk heiligt. Gott weiß, wie er dich heiligt. Gott weiß haargenau, was er macht, um dich mehr wie Jesus zu machen. Du bist ihm kein Rätsel. Und weil Gott einen Plan hat, hat er denn auch ein Programm. Diese Kapitel sind in erster Linie kein Gesundheitsprogramm. In Kapitel 11, wo es um die Tiere geht, Felsdachs steht nicht auf dem Speiseplan Israels, weil unreine Tiere schlecht für die Darmflora sind oder so etwas. Das ist nicht die Hauptmotivation hier. Viele potenzielle Gesundheitsprobleme werden überhaupt nicht erwähnt in diesem Kapitel. Ja, viele Tiere, die absolut abscheulich sind, viele Essenssorten, die absolut abscheulich sind, werden auch nicht erwähnt. Marzipan kommt gar nicht mal vor. Es ist auch nicht Gottes Wille für alle Menschen, dass sie diesen Regeln befolgen. Nirgendwo im Alten Testament fordert Gott die anderen Nationen auf, sich wie Israeliten zu ernähren. Wenn du Jesus nachfolgst, brauchst du also keinen levitischen Speiseplan. Was tun diese Kapitel also? Erstens zeigen sie, dass Gottes Volk Gott gehört. Hör einfach Kapitel 20, Vers 26 zu. Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein werdet. Diese Kapitel also begründen die gemeinsame Identität Israels und sie bringen ihre Identität richtig in den Mittelpunkt ihres Alltags. Sie sind das Volk, das dem heiligen Gott gehören. Sie gehören dem Gott, der rettet. Stell dir also denn vor, du bist da im Alten Testament zur Zeit von Leviticus und du gehst mit einem Israeliten zu McDonald's. Oder Burger King von mir aus. Und du bestellst da zwei Bacon Burger. Aber bevor du die Bestellung eigentlich zu Ende sagen kannst, der Israelit unterbricht dich und sagt, nicht, sorry, das darf ich nicht essen. Und er sagt, ja, wieso nicht? Das ist Bio. Und er sagt, nee, ich darf Speck nicht essen, weil ich dem heiligen Gott gehöre, der uns gerettet hat. Ich bin seins. Oder stell dir vor, jetzt nicht in McDonald's, aber du besuchst das Lager, wo Israel sich gesammelt hat und draußen, außerhalb vom Lager, triffst du eine Gruppe von Menschen, von Männern und Frauen und du fragst sie, was macht ihr denn hier? Und sie geben dir unterschiedliche Antworten, aber jede Antwort hat einen gemeinsamen Satz, ja, ich bin hier draußen, weil ich dem heiligen Gott gehöre, der uns gerettet hat. Gottes Volk gehört Gott. Und zweitens, diese Kapitel ermöglichen Israel, mit ihrem heiligen Gott zu wohnen. Schlagt mit mir Kapitel 15, Vers 31 auf. Das kommt quasi am Ende von diesem Abschnitt, bevor dem großen Versöhnungstag. Es fasst den Sinn hinter diesem Kapitel gut zusammen. Kapitel 15, Vers 31. Ihr sollt die Israeliten wegen ihrer Unreinheit absondern, damit sie nicht sterben in ihrer Unreinheit, wenn sie meine Wohnung unrein machen, die mitten unter ihnen ist. Diese Kapitel sollen verhindern, dass es wieder irgendeine Abihu und Nadab-Episode gibt. Das soll nicht wieder vorkommen. Und diese Gesetze ermöglichen Israel, mit ihrem Gott zu wohnen. Wie sieht das denn aus? Das habe ich irgendwo im Internet gefunden. Es tut mir leid, dass es auf Englisch ist. Da war Israel in der Wüste. Da in der Mitte ist das Zelt der Begegnung. Das ist Gottes königliche Schlosszelt, wenn man will. Und weil Gott dort wohnt, ist dieses Zelt in der Mitte heilig. Weil der Schöpfer da wohnt, ist es der Palast des Lebens. Es ist wie ein neues Eden. Und das ist der innere Bereich des Lagers. Es ist heilig. Und dann um das große Zelt in der Mitte herum, da wo die Stämmen da abgebildet sind, das ist der Rest des Lagers. Und das ist rein. Das ist der normale Zustand Israels. Reinheit und Heiligkeit sind nicht gleich. Rein bedeutet einfach unbeschmutzt. Heilig bedeutet dem Herrn und seinem Dienst gewidmet. So in der Mitte heilig, rundherum rein. Und dann kaum zu sehen, aber jenseits von den großen Zelten von Benjamin, Ephraim und Manasse und so weiter, danach kommt die Wüste. Und das bildet das Gegenteil zu dem inneren Bereich ab. Wenn der innere Bereich der Ort des Lebens und des Segens und der Heiligkeit ist, dann ist die Wüste der Ort des Todes und des Fluches und der Unreinheit und des Chaos. Und die Israeliten sind immer mal wieder zwischen diesen Bereichen hin und her gewechselt. Ich konnte das nicht auf Deutsch finden, aber ich erkläre gleich diese Grafik. Ihr müsst einfach ein bisschen an das Leiterspiel denken. Wisst ihr, wo man auf die Leiter tritt und dann nach vorne kommt, aber dann auf die Schlange tritt, dann zurückgeht? Snakes and Ladders ist euch ein Begriff? Ja, jemand wird euch das erklären. Durch Anbetung und Opfer bewegt man sich von Reinheit zur Heiligkeit. Von Reinheit zur Heiligkeit durch Anbetung und Opfer. Aber wenn man etwas Unreines anfasst, berührt, dann geht man wieder Richtung Unreinheit. Das Unreine macht heilige Menschen und heilige Orte und heilige Gegenstände wieder unrein. Und wenn man etwas Unreines berührt, dann muss man raus aus dem Lager gehen. Und viele Dinge machen dich eben unrein. Manches kannst du vermeiden, manches kannst du eigentlich nicht. Und das unvermeidbare Unreine erinnert dich daran, dass diese Welt einfach von Sünde und Tod verseucht ist. Die Verschmutzung ist überall, auch in dem Inneren, im Herzen. Und doch, da ist keine Angstmacherei in diesem Kapitel. Ja, die Verseuchung ist überall. Ja, Sünde und Tod kontaminieren uns. Aber Gottes Volk gehört dem Schöpfer Gott, der den Pharao gerade vernichtet hat und seine Götter besiegt hat. Dieser Gott, dem sie gehören, der ist unbesiegbar. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gott zu Sünde und Tod das macht, was er mit Pharao und seinen Göttern gemacht hat. Unser Gott macht die Verunreinigten rein. Er heiligt sie. Und innerhalb von diesem Programm, innerhalb von diesem großen Bereich von Heiligkeit und Reinheit und Unreinheit, gibt es zwei verschiedene Arten von Reinheit. Eine moralische Reinheit und eine rituelle Reinheit. Und vielleicht hilft eine kurze Geschichte dazu, um den Unterschied zu erklären. Es gibt eine Katze in der Straße, wo ich wohne, in Leipzig, die immer mal wieder kleine Geschenke auf meinem Rasen hinterlässt. Wenn ich eines Morgens diese Katze tot auf meinem Rasen finden würde und sie berühren würde, indem ich sie in einen Müllsack schmeißen würde, wäre ich rituell unrein geworden. Ich habe etwas Totes berührt. Und ich brauche da keine Vergebung, ich brauche nur eine Reinigung, damit ich wieder an den Tempeldienst teilnehmen darf. Wenn ich aber den Austritt dieser Katze aus ihrem irdischen Leben beschleunigt hätte, dann würde ich nicht nur Reinigung, sondern auch Vergebung brauchen. Ich habe die Katze nicht angefasst, ich verspreche es euch. Und dieser Unterschied zwischen rituell und moralischer Reinheit findet man sehr gut ausgedrückt in dem Kapitel 12, was Waldemar für uns vorhin gelesen hat. Also jetzt wäre es sehr gut, wenn wir alle bei Kapitel 12 wären. Hier geht es um Frauen, die durch die Geburt ihrer Kinder unrein werden. Lest mit mir ab Vers 1. Der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich, wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebärt, so soll sie 7 Tage unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat. Während dieser Zeit, Vers 4, soll sie kein Heiliges anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Und dann, wenn diese Zeit vorbei ist, soll sie dem Priester ein Opfer bringen. Vers 7, der soll es opfern vor dem Herrn und sie entsühnen, so wird sie rein von ihrem Blutfluss. Stell dir vor, du gehst nach Hause völlig begeistert von 3. Mose und du denkst, ja, das will ich unbedingt mal in meine stille Zeit lesen. Und keine Ahnung, Freitag nächste Woche sitzt du da mit einem frischen Kaffee und du schlägst deine Bibel auf. Du sagst, Herr, bitte begegne in deinem Wort und Levitikus 12. Was machst du damit? Erbauliche Zeit gehabt? Denn es sieht aus, nicht wahr? Es sieht aus, als ob Gott Frauen für die Geburt ihrer Kinder bestrafen würde. Das ist das, was man denkt, wenn man das liest, nicht wahr? Und doch, der Blick täuscht. Vers 6. Das Wort da gegen Ende des Verses Sündopfer hätte viel besser mit Reinheitsopfer übersetzen werden sollen. Die Frau braucht keine Vergebung. Sie braucht nur Reinigung. Und das wissen wir, weil Kapitel 12 nach Kapitel 4 kommt. 3 Jahre Theologiestudiums hat mir solchen Einblicke ermöglicht. In Kapitel 4, also ein Finger bei Kapitel 12 lassen und dann einfach zurückblättern zu Kapitel 4, bitte. Kapitel 4, Vers 20. Es geht hier um dasselbe Opfer. Vers 20. So soll der Priester die Sühnung für sie vollziehen und ihnen wird Vergebung. Merkt ihr den Unterschied zwischen dem Ende von Vers 20? Es wäre genauso übrigens auch in Vers 26 und 31 und 35. Merkt ihr, den Ende ist hier anders als Kapitel 12, Vers 8. Hier, Vers 20, Kapitel 4, und ihnen wird vergeben. Jetzt mal zurück zu Kapitel 12, Vers 8. So soll sie der Priest entsühnen, dass sie rein werde. Hier ist kein Wort von Vergebung. Es ist keine moralische Unreinheit hier, es ist nur eine rituelle. Die Mutter braucht keine Vergebung, sie braucht Reinigung, damit sie wieder an der Anbetung teilnehmen kann. Das hilft uns vielleicht ein kleines bisschen, hinterlässt uns aber höchstwahrscheinlich immer noch mit ein paar Fragen. Die erste wäre, ja, warum machen Geburt und Menstruation dann unrein? Was soll denn das, bitteschön? Im hebräischen Gedankengut steht Blut für das Leben. Levitikus 17, Vers 11, des Leibes Leben ist im Blut. Das Leibesleben ist im Blut. Und deswegen bildet Blutverlust den Tod ab. Das Leibesleben ist das Blut und den Blutsverlust bildet den Tod ab. Noch ferner, es erinnert uns an Gottes Gerichtswort an Eva im Garten Eden, nicht wahr? Kapitel 3 von 1. Mose. Und Tod und Gericht gehören nicht in der Gegenwart des heiligen Schöpfers. Und deswegen macht Blutsverlust unrein. Ähnlich auch in Kapitel 15 übrigens, wo es um die verschiedenen Körperflüssigkeiten geht bei Männern und Frauen. Ein Körperflüssigkeitsverlust bildet auch einen Verlust der Kräfte und des Lebens ab. Ebenfalls unpassend für den Gott des Lebens. Noch ferner, in der damaligen Welt war Tempelprostitution weit verbreitet, ganz besonders auch in Ägypten, wo Gottes Volk bis vor kurzem gewohnt hat. Tempelprostitution verbreitet Lügen über Gott. Es unterdrückt die Armen, die Schwachen, die Frauen. Und Kapitel 12 soll denn Gottes Volk, besonders die Frauen, in ihre Schwangerschaften und danach vor solchen Übeln schützen, indem es Sex absolut fernhält von der Anbetung Gottes. So wieso sind diese Dinge unrein? Wegen 1. Mose 1 bis 3 und um das Volk zu schützen. Aber dann kommt nochmal die Frage, wie unterscheidet Gott zwischen dem, was rein ist und unrein ist? Wie kommt Gott auf diese Kategorien? Und noch einmal, 1. Mose 1 bis 3 erklärt einiges. Alles, was mit dem Tod zu tun hat, ist strengst verboten in Levitikus. Denn der Tod ist durch Sünde in die Welt gekommen. Sünde und Tod haben Adam und Eva aus dem Garten Edens vertrieben. Und jetzt Sünde und Tod vertreiben Israeliten aus dem Lager heraus. Und dennoch bleibt manches unklar. Kapitel 12 nochmal, Verse 4 bis 5. Sie soll daheim bleiben, die Mutter, 33 Tage im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Gebiert sie aber ein Mädchen, so soll sie 2 Wochen unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat, und soll 66 Tage daheim bleiben in dem Blut ihrer Reinigung. Und da fragen wir uns, ja, aber wieso dauert es doppelt so lang bei der Geburt einer Tochter als bei der Geburt eines Sohnes? Ich habe eine Theorie. Es ist nur eine Theorie, aber ich bin mir da nicht sicher. Und das lässt mich dann mit 2 Optionen. Entweder sage ich, ja, ich verstehe das nicht, daher muss Gott furchtbar sein, schrecklich. Ich habe doch gewusst, dass der irgendwie assi ist. Ich meine das nicht, das war kein Witz gemeint. Das sind die Gedanken, die unterschwellig bei uns immer wieder kursieren, nicht wahr? Und wenn mir etwas begegnet in der Bibel oder im Leben, was ich nicht verstehe, stelle ich fest, ich verstehe das nicht, ich begreife nicht, was geht hier ab? Was will Gott? Und in dem Moment muss ich einen Schritt in eine Richtung nehmen. Selbstvertrauen. Ich verstehe dich nicht, Gott, und ich mag dich nicht. Ich weiß es besser. Oder Gottes Vertrauen. Ich verstehe dich nicht, Gott, aber du bist heilig und du bist weise und ich bin es nicht. Und so, wenn du etwas triffst in der Bibel oder im Leben, du denkst, ich habe keine Ahnung, was das eigentlich tun soll. Ich habe keine Ahnung, was Gott macht. In welche Richtung geht dein nächster Schritt? Es offenbart viel mehr etwas über uns als über Gott in solche Situationen, nicht wahr? Wo unser Herz wirklich ihren Schutz und Vertrauen findet, in mir selbst oder in unserem Gott. Wie geht man mit solchen Dingen um? immer besser Gott zu vertrauen, denn er ist heilig und er kann nicht sündigen. So, hier ist Gottes Programm der Heiligkeit. Funktioniert es? Und die Antwort darauf ist jein. Jein. So, ja, es funktioniert. Die Israeliten, die Gottes Geboten folgten, würden für rein erklärt, als sie genesen waren. Und die Priester tun eben das in Kapitel 13 zum Beispiel für Menschen mit Hautkranken oder für Häuser mit Schimmelbefall. Und das gesamte Programm stellt Israel irgendwie in den Kontext von dem Evangelium. Stell dir vor, du beobachtest, wie das Lagerleben damals war. Und was siehst du jeden Tag? Du siehst jeden Tag, wie Menschen aus dem Lager rausgehen wegen Unreinheit. Es ist ein kleines Exil in den Tod fast. Weil Gott ist heilig, er ist gegen Sünde und Unreinheit. Und egal ob jung oder alt, männlich, weiblich, arm oder reich, es gibt keine Bevorzugung. Und du siehst jeden Tag, wie Menschen rausgehen. Aber du siehst auch jeden Abend, wie Menschen wieder reinkommen. Weil der Gott, der heilig ist, der Gott ist, der rettet, der Menschen wieder hineinnimmt, der Menschen wiederherstellt und einlädt, an seiner Anbetung teilzunehmen, gereinigt, angenommen. Weil Gottes Gnade größer ist als Sünde und Tod. So dass Gottes Gnade zu den Menschen geht, die außerhalb des Lagers sind und sie wieder reinbringt. So ja, es funktioniert. Und doch funktioniert es nicht. Denn das, was die Priester bestenfalls machen können, ist eine schon geschehene Reinigung bestätigen. Zum Beispiel mit den ganzen Hautkrankheiten. Du musst zum Priester dahin gehen. Er kann einfach sagen, ja, sieht gesund aus oder nein, sieht nicht gesund aus. Er kann dich nicht gesund machen. Und insofern wartet dieses Programm auf den Herrn Jesus. Denn Jesus tut das, was die Priester im Levitikus nicht tun konnten. Jesus macht Menschen rein. Versuchen wir wieder mit zwei Fingern. Finger in 3. Mose 12 lassen und komm mit mir einfach zu Markus 1. Mein Lieblingsgeräusch, wie Bibelblättern umgeblättert wird oder wie man auf dem Phone wischt oder was auch immer das Verb ist. Markus 1, Vers 40 bis 45, Jesus berührt einen Aussätzigen. Schau mal Vers 42 an. Sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Kein Priester konnte das im Alten Testament. Kein Priester konnte das. Der Priester wäre unrein geworden. Aber Jesus kann es. Und wenn was geschieht, ist, dass der ehemalig Unreine dann in die Synagoge geht, in Gottes Gegenwart. Und Jesus geht dann in die Wüste. Und was hier geschehen ist, ist, dass Jesus den Platz des Aussätzigen genommen hat. Der Unreine kommt rein in Gottes Gegenwart und Jesus geht raus in die Wüste, das Ort des Fluches und des Todes. Aber dadurch, indem er diesen Mann berührt hat, ist Jesus nicht unrein geworden. Na, wieso denn das? Denn wäre er ein alttestamentlicher Priester, hätte er eigentlich unrein werden müssen. Es gibt einen Fall im Levitikus, den ich finden konnte, in dem Heiligkeit Unreinheit übertrumpft. So jetzt zurück zu 3. Mose und Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 18 beschreibt einige Opfer. Und am Ende des Verses nennt Gott sie hochheilig. Vers 20, wer das Fleisch des Opfers anrührt, soll dem Heiligtum gehören. Es gibt also eine Kategorie von Hochheilig. Und wenn man das Hochheilige berührt, wird man heilig, ohne dass das Hochheilige unrein wird. Und Markus will uns dann zeigen, in Markus 1, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um ein hochheiliges Opfer für die Sünde zu sein. Und dass als Jesus unsere Sünden auf sich nahm und sie für uns zum Kreuz trug, ist er nicht nur rein geblieben, sondern heilig geblieben. Als er unsere Sünden am Kreuz trug, er blieb in sich selbst der Allerheiligste. Und das ist eine wunderbare Nachricht für uns, nicht wahr? Das bedeutet, dass Jesus mehr, nicht nur mehr Gnade hat, als du Sünde hast, sondern dass Jesus heiliger ist, als du sündig bist. Und deine Sünde und meine Sünde bringen Jesus nie zum Ende seiner Heiligkeit. Sein Opfertod reicht völlig aus, nicht nur um uns zu reinigen, sondern um uns zu heiligen. Jesus kann dich berühren, ohne selbst befleckt zu werden. Jesus kann dich reinigen, ohne selbst verunreinigt zu werden. Jesus nimmt deine Sünden auf sich, ohne in sich selbst Sünde zu werden. So dass als er im Kreuz hing und von dem Vater verflucht wurde für deine Sünde und meine, blieb Jesus in sich selbst unverseucht und hochheilig. Was für ein Retter. Und durch Jesus wird Gottes Programm der Heiligkeit erfüllt und sein Plan umgesetzt, weil er ein hochheiliger Retter ist. Und das bringt uns dann zuletzt, ich bin eins zu weit gekommen, okay, cool. Das bringt uns dann zuletzt zu Gottes Priorität. Wieso ist es Gott so wichtig, um zu heiligen? Zwei Gründe. Heiligkeit macht uns menschlich. Wir werden heute Abend sehen, wenn wir zum Kapitel 16 kommen, dass das Zelt der Begegnung etwas von dem Leben im Garten Eden abbilden sollte. Und dass Gott dabei ist, sein Volk zu heiligen, so dass sie gewissermaßen sein heiliges Edenvolk, wenn man so will, wieder sein können. Und dieses Buch erzieht Israel, als ob Israel ein neuer Adam wäre, ein neuer Mensch, der bald in dem verheißenen Land ein neues Leben mit Gott leben wird, in einem neuen Paradies. Und die Speisegebote zum Beispiel aus Kapitel 11, die wir heute Morgen gar nicht behandelt haben, die sind ein gutes Beispiel für diese Erziehung. Adam und Eva haben gegessen und durch ihr Essen des Verbotenen sind sie ungehorsam geworden. Und jetzt dreimal am Tag wird Israel lernen, dreimal am Tag und bei jedem Imbiss dazwischen, wird Israel lernen, durch das, was sie essen, Gott so zu lieben und vertrauen und gehorchen. Nicht nur, wie wir sollen, sondern auch, wie Gott uns eigentlich geschaffen hat. Sie lernen, neue Menschen zu sein. Sie lernen, menschlich zu sein. Sünde lügt uns immer an. Die Sünde kommt immer zu uns und sagt, tu dies, tu jenes, gönn's dir, das macht dich besser, das macht dich vollkommen und gib dir alles, was du brauchst. Sünde verspricht das uns, aber macht das nie. Sünde entmenschlicht uns. Sünde macht dich niemals mehr menschlich. Aber Gott in seiner Gnade, indem er seine Menschen heiligt, er stellt uns wieder her, sodass wir wieder zu den Menschen werden, die wir sein sollten. Wahre Menschen. Du bist am meisten du selbst, indem du heilig bist. Ein Kumpel von mir drückt das wunderbar aus. Er sagt, stell dir vor, jemand würde die Tür da abschließen. Keine Sorge, das ist nur hypothetisch. Die Tür da abschließen und wir alle bleiben hier für 70 Jahre. Aber wir sind immer noch im Leben am Ende und wir mögen uns immer noch. Am Ende von diesen 70 Jahren würden wir alle, die wir den Herrn Jesus kennen, mehr wie Jesus aussehen, nicht wahr? Mehr Jesus ähnlich. Aber ohne dass deine individuelle Persönlichkeit dabei verloren geht. Du bleibst du am Ende dieser 70 Jahre. Aber ein wahrer Du, vollkommenere Du, ein mehr menschlicher Du. Heiligkeit macht uns menschlich. Wahre Mensch zu sein bedeutet, Gottes Ebenbild zu tragen. Und das bringt uns dann zum letzten, zum zweiten Grund für Gottes Priorität. Heiligkeit macht Gott Ehre. Gott hat sein Haus inmitten seines Volkes errichtet, damit Gott ein Volk auf Erden hat, das seine Herrlichkeit widerspiegelt und zu den Nationen ausstrahlt, damit die Völker um Israel herum erfahren, wer dieser Gott ist und wie gut es ist, ihn zu kennen. Die Sünde und der Tod von Nadab und Abihu, das hat Gottes Mission erstmal verhindert. Gottes Haus, Gottes Volk ist verunreinigt worden. Und nun ermöglichen diese Gesetze, dass Gott in Israels Mitte lebt und Israel nach seinem Ebenbild verwandelt wird, heilig gemacht wird, sodass aus diesen Menschen und aus diesem Volk Gottes wahre Wesen ausstrahlt. Sodass die Nationen um sie herum in Israel erkennen da dürfen, wer Gott ist. Gott hat diese Mission in dem Herrn Jesus fortgesetzt, der wahre Mensch, der wahre Israel, die volle Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Johannes 1,14, Jesus hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und Gott setzt diese Mission in seine Kirche fort. Gott lebt in uns, die wir ihn kennen. Wir sind sein Tempel, wir sind seine Wohnung, seine Stiftshütte, wenn man so will. Und Gott erneuert uns in seinem Ebenbild, so dass aus uns in diese Welt Gottes Schönheit und Güte und Gnade und Wahrheit ausstrahlt. Und das macht Gott Ehre. Gott will, dass die ganze Erde erfüllt ist mit seiner Herrlichkeit. Wie macht er das? Indem er Menschen zu Jesus bringt und sie heiligt. Damit sie nicht mehr, damit wir nicht mehr für uns und unseren Namen leben, sondern für ihn und für seinen Namen. Möchtest du wirklich menschlich sein? Möchtest du, dass Gott geehrt wird? Und dann sei heilig, wie er heilig ist. Lasst uns beten. Vater, du große Gott, du wahre große Gott, wir beten dich an, dass du so viel für uns tun würdest. Uns nicht nur reinigen würdest von unserer Sünde, sondern uns gar mit der Heiligkeit deines Sohnes bekleiden würdest. Danke so sehr für dieses wunderbare Privileg, für diese große Gnade, die wir in Jesus haben, dass du unser Menschsein wiederherstellst und das Kaputte und Zertrümmerte wiederherstellst und uns gar die Ehre schenkst, dir Ehre zu bringen. Bitte mach uns heilig, so wie du heilig bist. In Jesu Namen. Amen.